ARD Sounds.
Ich weiß es noch ganz genau. Anfang Januar 2020. Damals arbeite ich gerade beim Radio. Ich bin im Sender in der Nähe von Frankfurt. Schalte das Radio ein, um eine Live-Analyse des Programms zu machen. So switch ein bisschen durch die Sender, als auf einmal eine Eilmeldung reinkommt.
Hongkong verschärft Kontrollen bei der Einreise. Die US-Botschaft in Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen. Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan.
Mysteriöse Krankheit. Wir alle im Sender schauen uns damals an und sind uns ziemlich sicher, dass wir damit nichts zu tun haben werden. Dass das alles einfach viel zu weit weg ist. Eine gewaltige Fehleinschätzung, wie sich nur kurze Zeit später herausstellen wird. Freundinnen und Freunde des Wissens, es ist, glaube ich, das erste Ereignis, das ich persönlich und wir alle miterlebt haben, dass es in die Geschichtsbücher der Schulen weltweit schaffen wird. Also in 20 Jahren wird man noch viel darüber reden, über die Corona-Pandemie. Alles andere als eine einfache Zeit. Heute, mehr als 6 Jahre später, wissen wir sehr viel mehr als damals. Und das klären wir in dieser Folge auf. Wie es zum Ausbruch kommt, wie krass unterschiedlich die Länder auf die Epidemie reagieren, was im Körper während einer Erkrankung passiert und was die Wissenschaft heute über Long-Covid sowie Impfnebenwirkungen weiß. Das alles jetzt, denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Der Funke in Wuhan. Diese Folge startet Ende 2019 an einem Flughafen in China. Es ist ein turbulenter Tag. Unzählige Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern der Erde warten auf ihre Flieger. Die Welt ist nämlich so vernetzt wie nie. 2019 wird dabei sogar zum Rekordjahr. 4,5 Milliarden Passagiere werden befördert. Das ist mehr als jemals zuvor. Doch diese unglaubliche Zahl geht auch mit einem unglaublichen Risiko einher. Denn nicht nur werden Menschen von A nach B gebracht, sondern auch eben alles, was sich in ihnen befindet. Dazu gleich mehr. Springen wir erstmal nach Wuhan. Das ist eine gewaltige Metropole, die Hauptstadt der Provinz Hubei, mitten in China. Über 11 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist mehr als beispielsweise London oder New York. Seit Jahren geht es mit der Stadt dabei weiterhin steil bergauf. Gewaltiges Wachstum, immer mehr Menschen ziehen hierhin. Sowohl wirtschaftlich als auch geografisch wird Wuhan immer mehr zum Global Player. Doch dann passiert hier Ende 2019 etwas Sonderbares. Im Dezember bemerken Ärztinnen und Ärzte in mehreren Krankenhäusern zeitgleich eine ungewöhnliche Anzahl schwerer Lungenerkrankungen. Die Betroffenen klagen über hohes Fieber, starken Husten, Atemnot. Röntgenaufnahmen zeigen meistens starke Verschattungen bei ihnen in beiden Lungenflügeln. Also das bedeutet eine sehr ausgeprägte Entzündung der Lunge. Doch als man die Patienten dann auf bekannte Erreger, wie zum Beispiel die Grippe, testet, folgt ein überraschendes Ergebnis. Negativ. Immer wieder. Keine bekannte Krankheit ist erkennbar. Die Ärztinnen und Ärzte können es selbst nicht so richtig zuordnen. Und besonders gruselig, diese unbekannte Krankheit verbreitet sich bereits schnell. Am 30. Dezember werden erste interne Warnungen unter Medizinern weitergegeben. Und die Infos sind besorgniserregend. Es kommt bereits zu ersten schweren Verläufen. Nur einen Tag später, am 31. Dezember, informieren dann die chinesischen Behörden offiziell die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, über die Lage. Zitat: Eine Häufung von Lungenentzündungen unbekannter Ursache. Zu diesem Zeitpunkt gibt es bereits mindestens 266 Fälle. Noch besteht die Hoffnung, dass es sich dabei um einen lokal begrenzten Ausbruch in China handelt, der halt dann kontrolliert werden kann. Was die Welt damals aber noch nicht weiß, ein Jahr später, am 31. Dezember 2020, werden aus den 266 Fällen über 80 Millionen. Aber wie kommt es dazu? Ein eigentlich positiver Schritt gegen die Krankheit geschieht am 7. Januar 2020. Chinesischen Forschenden gelingt es endlich, den Erreger zu identifizieren. Es ist ein neuartiges Coronavirus. Und wie man an der Formulierung merkt, sind Coronaviren für die Menschheit nichts Neues. Einige verursachen harmlose Erkältungen. Andere, wie in den Jahren 2002, 2003 oder auch bei einer Variante 2012, lösen schwerere Atemwegserkrankungen aus. Doch keine dieser Coronaviren sind leicht übertragbar. Die Krankheiten können immer relativ einfach eingedämmt werden. Ganz anders als diese neue in Wuhan ausgebrochene Krankheit. Und so entsteht eine gefährliche Gleichung. Schwere Symptome plus hohe Übertragbarkeit plus so viele Flugreisen wie nie gleich großes, großes Problem. Kapitel 2. Der Name Covid-19. Mitte Januar 2020 geht es dann plötzlich ganz schnell. Am 13.01. der erste Fall außerhalb Chinas. Eine Frau aus Thailand, die zuvor in Wuhan gewesen ist, wird positiv getestet. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Am 15. Januar der erste Fall in Japan, am 20. in Südkorea, am 21. dann schon in den USA sowie in Taiwan, am 24. Januar drei Fälle in Frankreich. Die Geschwindigkeit des Virus ist extrem beängstigend. Nur gut 3,5 Wochen von der ersten offiziellen chinesischen Meldung einer ungewöhnlichen Lungenentzündung bis zur Infektion mehrerer Menschen in Europa. Und nur 4 Tage später, am 28. Januar 2020, beginnt dann die deutsche Tagesschau folgendermaßen.
Das neue Coronavirus, das sich in China rasant ausbreitet, ist nun auch in Deutschland angekommen.
Die ersten Fälle in Bayern, dann melden auch Österreich und die Schweiz Infektionen. Man kann den Live-Chat dieser Tagesschau-Ausgabe auf YouTube heute noch sehen und das ist wirklich verrückt zu lesen. Sollte ich meine Reise für Mai absagen, fragt eine Nutzerin. Damals weiß es noch keiner, aber im Mai werden die Flughafenterminals weltweit so gut wie leer sein. Im Januar allerdings sprechen Gesundheitsexpertinnen und Experten noch von, Zitat, importierten Fällen. Und sie haben die Hoffnung, dass man Infektionsketten schnell nachvollziehen und damit dann unterbrechen kann. Kontaktpersonen sollen ermittelt werden, jeder und jeder, der eine infizierte Person getroffen hat. Ja, und dann soll man eben mit Quarantänemaßnahmen dafür sorgen, dass die Krankheit eingedämmt ist. Also wer infiziert ist, soll zu Hause bleiben, niemand mehr Neues anstecken. Währenddessen gibt die WHO der Krankheit einen offiziellen Namen, Covid-19. CO steht dabei für Corona, VI für Virus, D für Disease, also auf Englisch Krankheit, und die Zahl 19 verweist auf das Jahr 2019, also als die Krankheit erstmals festgestellt wurde. Währenddessen explodiert die Zahl der Betroffenen. In den WHO-Berichten tauchen erstmals Staaten auf mit über 1000 Erkrankten. Und dennoch gibt es nach wie vor zahlreiche Flug- sowie Schiffsreisen, internationale Konferenzen, Massenveranstaltungen. Erst am 11. März 2020 zieht die WHO daher die Konsequenz. Sie stuft die Lage offiziell als Pandemie ein. Das bedeutet eine weltweite Ausbreitung einer neuartigen Krankheit, bei der mehrere Kontinente gleichzeitig betroffen sind. Und diese Einstufung sorgt dann auch für die sehr drastischen Maßnahmen. Kapitel 3. Die Lockdowns. Mitte März zeigt sich, wie falsch die Einschätzung war, dass man über einfache Quarantänemaßnahmen die Erkrankten vom Rest isolieren kann. Die Zahlen sind deutlich düsterer als anfangs eingeschätzt. Es gibt bereits mehr als 100.000 Fälle in über 110 Ländern. Mehr als 4.000 Menschen sind an oder mit der Krankheit bereits verstorben. Dazu eine folgenschwere Erkenntnis: Die Übertragung des Virus kann auch dann stattfinden, wenn eine Person noch gar keine Symptome hat. Und da es auch zu diesem Zeitpunkt noch keine wirksamen Medikamente gibt, bleibt den Ländern nur noch eine Strategie. Eines der ersten ist dabei Neuseeland. Großveranstaltungen abgesagt. Flughäfen dicht. Schulen und Universitäten geschlossen, genauso wie viele Restaurants, Geschäfte. Fitnessstudios. Enorm viele Länder folgen dem neuseeländischen Vorbild, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Lockdowns. Das öffentliche Leben wird massiv heruntergefahren. Begegnungen zwischen Menschen sollen auf ein Minimum reduziert werden, um die ohnehin bereits vollen Krankenhäuser und Intensivstationen zu entlasten. Geöffnet bleiben wenige Ausnahmen, beispielsweise Schulen für Jüngere, Supermärkte oder manche Restaurants unter Auflagen. Die Länder dieser Welt gehen dabei übrigens sehr unterschiedlich mit den Lockdowns um. Schweden und andere skandinavische Länder verhängen keine festen Verbote, sondern geben eher Empfehlungen aus, also dass man zu Hause bleiben sollte, aber es wird nicht in dem Sinne polizeilich überprüft, wie beispielsweise in Deutschland. Viele asiatische Länder oder auch Australien sind dabei sehr viel rigoroser. Es kommt zu sehr harten Lockdowns, teilweise ganzer Städte. Es kommt zu Massentests, zu strikten Isolationen von erkrankten Personen. Teils werden die einfach in leere Hotels gepackt. Die Pandemie wird damals von vielen Ländern also sehr unterschiedlich gehandhabt. Doch gleichzeitig entsteht natürlich auch ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsamer Wettlauf, und zwar die Suche nach einer Impfung. Diese gilt als einzige Lösung, weil die Wissenschaft schon vergangene Krankheiten erlebt hat. Sie weiß, dass man durch die Impfung den Großteil der besonders schweren Verläufe, besonders bei Hochrisikogruppen, verhindern kann. Dadurch könnte man die Intensivstationen der Krankenhäuser entlasten. Und das ist in dieser Phase der Pandemie bitter nötig, denn teilweise gibt es schon erste Einrichtungen, in denen es keine freien Betten mehr gibt. Außerdem besteht natürlich auch ein großes wirtschaftliches Interesse. Solange das Virus derart wütet, gehen viele Unternehmen ins Minus. Sie verdienen kein Geld. Auch sie drängen daher auf eine Impfung. Doch auch hier ist die Lage bei Corona eine besonders schwierige. Normalerweise benötigt die Forschung nämlich für eine solche Entwicklung eines neuartigen Impfstoffs Jahre. Erstmal muss man herausfinden, welcher Bestandteil des Virus die Krankheit auslöst. Diesen nennt man dann das Antigen. Das wird dann erstmal an Tieren getestet, um zu schauen, ob die dann Abwehrkräfte, also Antikörper, im Körper bilden, so dass unser Immunsystem das dann auch tun könnte. Und wie ihr schon merkt, das allein ist schon ein riesiger zeitlicher Aufwand. Doch bevor dann der Impfstoff auf den Markt kommt, muss natürlich dann auch erstmal bei Menschen getestet werden. Da gibt es dann erstmal kleinere Gruppen Freiwilliger, die werden dann langsam größer. Man muss über Jahre Daten gewinnen und vergleichen. Deswegen dauert es im Schnitt 10 bis 15 Jahre, bis ein neuer Impfstoff rauskommt. Aber diese Zeit hat man bei Covid-19 einfach nicht. Es drängt. Und so arbeiten Forschungsinstitute, Universitäten und Unternehmen intensiv zusammen. Auch öffentliche Gelder fließen in Milliardenhöhe. Und Ende 2020 ist es dann soweit. Kapitel 4. mRNA. Monatelang ist die Welt bereits im absoluten Ausnahmezustand. Lockdowns, Kontaktlisten, der R-Wert, PCR-Tests, Maskenpflicht. Doch dann der 8. Dezember 2020. Kameras filmen, wie Ärzte eine Spritze aus einem kleinen Glasfläschchen ziehen. Dieses ist kaum größer als ein Daumen. Und dann geschieht sie. Die erste Corona-Impfung der Welt. Es ist eine ältere britische Patientin, die sie bekommt. Und ähnlich schnell wie das Virus breiten sich dann auch die Impfstoffe aus. Möglich gemacht durch Notfallzulassung, also beschleunigte Verfahren. In Europa wird überwiegend ein Produkt der Firmen BioNTech und Pfizer verabreicht, ein sogenannter mRNA-Impfstoff. Und der Name verrät schon, das ist eine ziemlich andere Funktionsweise als herkömmliche Impfungen. Ich versuche jetzt mal ganz einfach ausgedrückt den Unterschied zu erklären. Bei herkömmlichen Impfungen wird meist direkt ein Teil des Virus injiziert, damit der Körper quasi lernt, dagegen zu kämpfen. Bei einer mRNA-Impfung aber bekommt das Immunsystem nicht den Virus, sondern eine Bauanleitung. Deswegen auch der Name mRNA, der ist sehr viel näher an der DNA. Damit es eben im Körper möglich wird, einen Teil des Virus selbst herzustellen. Zum Beispiel das Spike-Protein. Das braucht das Coronavirus, um in unsere Zellen eindringen zu können. Durch die mRNA-Impfung kann der Körper dann dieses Protein selbst produzieren. Es schwebt dann aber quasi machtlos durch unser System, weil es ist ja nicht an die Krankheit selbst gekoppelt. Und unser Körper beginnt dann gegen dieses Spike-Protein Antikörper zu produzieren, sodass er dann im Falle einer Infektion sofort in der Lage ist, diese Abwehrmechanismen zu produzieren. Der sagt dann quasi, ah, hier, das ist das Spike-Protein, das müssen wir bekämpfen. Und so führen dann unzählige Infektionen zu keinerlei Erkrankungen mehr oder zumindest zu Erkrankungen, die keinen schweren Verlauf mit sich bringen. Und nach der ersten Impfwelle scheint sich die Situation auch tatsächlich zu beruhigen. Die Zahlen gehen runter. Viele Lockerungen, gerade Anfang 2021, werden auf einmal möglich. Die Lockdowns entspannen sich, genauso wie die Lage in den Krankenhäusern. Ich weiß noch, wie man sich auf einmal wieder draußen mit Leuten treffen durfte. Das Leben hat sich wieder für eine kurze Zeit sehr normal angefühlt. Doch dann kommt der Sommer 2021. Etwas, wovor viele Expertinnen und Experten gewarnt haben. Das Virus reagiert auf die Impfung. Es mutiert. Das tut es, um quasi wieder volle Durchschlagkraft zu entwickeln. Und vor allem der Name Delta-Variante ist einer, den wahrscheinlich viele von euch noch sehr präsent im Kopf haben. Denn die Delta-Variante fällt über die Welt her mit einer Härte, wie man es nur ganz am Anfang vom Coronavirus kannte. Zahlen von Infizierten und Todesfällen erreichen Höchstwerte. Und es bleibt nicht nur bei einer Mutation. Ende 2021 wird dann eine erneute analysiert, die Variante Omikron. Ansteckend wie nie. Sie wütet im Jahr 2022 enorm. Besonders hart trifft es Staaten mit großen, dicht besiedelten Städten und stark vernetzten Gesellschaften. In den USA steigen die Fall- und Todeszahlen zeitweise auf ein Niveau, das Krankenhäuser in mehreren Bundesstaaten erneut komplett überfordert. Patientinnen und Patienten müssen teilweise abgelehnt und an andere Einrichtungen weitergeleitet werden. In Brasilien, in Metropolen wie Manaus das gleiche Bild. In Indien wird der Sauerstoff knapp. Extrem hohe Sterbezahlen in Italien und in Spanien, bis im Frühjahr 2023 dann endlich der Wendepunkt kommt. Es ist eine Mischung zahlreicher Faktoren. Vor allem aber hört man immer wieder das Wort Grundimmunität. Durch die schnelle Verbreitung, insbesondere der Omikron-Variante, erkranken einfach unglaublich viele Menschen an Corona. Der allergrößte Teil davon hat gar keine oder nur leichte Symptome, was auch auf die Impfung zurückzuführen ist. Sobald man die Krankheit dann einmal hatte, erhöht sich der Schutz vor ihr automatisch. Unser Körper lernt einfach besser damit umzugehen, wie bei anderen Krankheiten auch. Also hat es damals tatsächlich auch einen großen Vorteil, dass sich so viele angesteckt haben. 2023 werden beispielsweise in einer großen Studie in den USA bei etwa 95% der Erwachsenen Corona-Antikörper nachgewiesen. Also das bedeutet, sie hatten die Krankheit und sind damit von nun an besser gegen sie geschützt. Und dank dieser hohen Grundimmunität sinken die Fälle. Es kommt zu einer generellen großen Entlastung der Situation. Und so erklärt die WHO am 5. Mai 2023, dass Covid-19 kein globaler Gesundheitsnotstand mehr ist. Es ist quasi vorbei, hört man sehr häufig. Doch auch wenn damit Lockdowns, zwei Haushaltsregeln und Kontaktlisten erstmal der Vergangenheit angehören, ist das Thema Corona leider für viele noch nicht beendet. Kapitel 5. Long-Covid und Impfnebenwirkung. Für Millionen von Menschen beginnt jetzt nach der Pandemie leider der zweite Teil der Geschichte. Der, der nicht mehr in täglichen Fallzahlen sichtbar ist, auch nicht mehr in jeder Nachrichtensendung thematisiert wird, sondern der spielt sich in Arztpraxen, in Reha-Kliniken und auch im Alltag der Betroffenen ab. Long-Covid oder in der WHO-Sprache Post-Covid-19 Condition. Das ist übrigens keine einzelne Krankheit, die immer mit klaren Symptomen abläuft. Es ist eher ein Sammelbegriff für Beschwerden, die nach einer Corona-Infektion bestehen geblieben oder neu aufgetreten sind. Wie viele Menschen damals und auch teilweise heute noch unter Long-Covid leiden, ist extrem schwierig zu sagen. Einfach vor allem, weil es eben keine klar definierte Krankheit ist. Trotzdem zeigen Modellierungen und große Übersichtsarbeiten die Größenordnung. Das Internationale Forschungsinstitut für globale Gesundheitsstatistik zum Beispiel, das sitzt in Seattle, das gibt an, dass etwa 6 von 100 Menschen, die eine Corona-Infektion hatten, danach auch an Long-Covid leiden. Wenn man das als absolute Zahl ausdrückt, sind es mehr als 400 Millionen Menschen auf der Erde. Die Beschwerden können dabei sehr vielfältig sein. Weiterhin die Symptome von Corona, also Geschmacks- und Geruchsverlust. Es kommt zu Atemnot, Konzentrationsbeschwerden. Und auch immer wieder hört man die Begriffe myalgische Enzephalomyelitis bzw. das chronische Fatigue-Syndrom, MECFS abgekürzt. Die Symptome reichen hier von starker Erschöpfung, oft mit Schmerzen und Stimmungsschwankungen einhergehend, bis zur kompletten Abschottung vom Leben, weil einfach alles zu anstrengend für die Patientin oder den Patienten wird. MECFS ist dabei gar nicht so leicht zu behandeln, vor allem weil es ein sehr neues Krankheitsbild ist, über das man problemlos hier eine eigene Folge machen könnte. Das Problem ist nur so ein bisschen, es gibt extrem viel wissenschaftliche Grauzone, also die Daten- und Studienlage ist noch sehr überschaubar. Es existieren allerdings Hinweise darauf, dass teilweise auch Impfungen bei einigen Menschen zum Auslösen des Syndroms geführt haben könnten. Generell wird immer wieder über diese Nebenwirkungen der Impfungen diskutiert. Dabei geht es bei diesen Nebenwirkungen nicht um einen schmerzenden Arm oder das Fieber direkt nach der Injektion, sondern es geht um ernste Komplikationen. Ein heute wissenschaftlich gesichertes Beispiel für Folgen bei Corona-Impfungen ist die Herzmuskelentzündung. Vor allem nach den unterschiedlichen mRNA-Impfungen kam es zu zahlreichen Fällen. Allerdings betrachtet man es auf die Gesamtzahl der Geimpften, ist das Risiko etwas zu relativieren. Auf 1 Million Verabreichungen bei der ersten Dosis kam es im Schnitt zu 25 Fällen der Herzmuskelentzündung. Das entspricht einem Risiko von 0,0025%, also einer Person von 40.000. Auch Thrombosen und schwere allergische Reaktionen sind aufgetreten, aber auch das in noch kleineren prozentualen Anteilen. Mit Hauptgrund dieser Impfnebenwirkungen ist sicherlich die extreme Zulassungsgeschwindigkeit der Stoffe. Um die Risiken dieser Impfungen sauber analysieren zu können, hätte man, wie gesagt, 10 bis 15 Jahre testen müssen. Das hat man aber nicht getan. Wenn man das Thema aber gesamtgesellschaftlich analysiert, dann kommen alle gängigen unabhängigen Institute zum gleichen Ergebnis. Die Impfungen hatten trotz des Risikos einen sehr, sehr großen Mehrwert für die Gesamtgesellschaft. Der Lancet Infect beispielsweise, das ist eine große britische wissenschaftliche Fachzeitung, die kommt in einer Modellstudie zum Ergebnis, dass die Impfungen weltweit mehr als 14 Millionen Menschen das Leben gerettet haben. Vor allem durch das Verhindern vieler schwerer Verläufe, was dann wiederum natürlich auch zur erheblichen Entlastung der Intensivstationen geführt hat. Also einfach, dass man mehr freie Betten hatte, nicht nur für Covid-Patienten, sondern auch für alle anderen Notfälle. Und dennoch ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, das heute natürlich immer noch sehr stark diskutiert wird. Weil wenn wir von Long-Covid oder Impfnebenwirkungen sprechen, dann sind es nicht ein paar tausend Menschen, die betroffen sind, sondern mehrere Millionen. Deswegen kann man an der Stelle nur eine schnellstmögliche, restlose Genesung an alle Betroffenen wünschen. Und an der Stelle wollen wir auch ganz bewusst nochmal so dafür sensibilisieren, dass man das ernst nimmt. Also, dass jeder das ernst nimmt, auch wenn man das Glück hatte, gut durch die Pandemie gekommen zu sein, gesundheitlich betrachtet. Long-Covid und auch Impfnebenwirkungen sind kein Spaß, den man nicht auch als Spaß verstehen sollte. So, das ist extrem wichtig. Und an der Stelle hoffen wir natürlich auch, dass die medizinische Forschung und auch die psychologische immer weiter Schritte in die richtige Richtung macht, um allen Menschen zukünftig ein gesundes Leben zu ermöglichen. Und damit kommen wir zur Zusammenfassung. Ende 2019 treten im chinesischen Wuhan ungewöhnliche Lungenentzündungen auf. Wenig später erkennt die Wissenschaft, dass es ein neuartiges Coronavirus ist. Bis heute kann übrigens nicht genau gesagt werden, wie es damals entsteht und wie es zum Menschen kommt. Am wahrscheinlichsten ist die Theorie eines sogenannten zoonotischen Spillovers. Also ein Virus, das ursprünglich in Tieren zirkuliert, wird irgendwie auf den Menschen übertragen. Fledermäuse stehen im Fokus, weil sie viele verschiedene Coronaviren in sich tragen, ohne selbst krank zu werden. Sie können entweder andere Tiere infiziert haben, die dann wiederum auf einem Markt geschlachtet und verzehrt wurden. Es gibt auch die Theorie, dass sie selbst auf dem Markt gelandet sind. Sicher ist allerdings, die Krankheit verbreitet sich von diesem Zeitpunkt an sehr schnell. Im März 2020 muss die WHO die Lage daher als Pandemie einstufen. Viele Länder reagieren mit Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und Grenzschließungen. Parallel beginnt ein Wettlauf um Impfstoffe, die ab Dezember 2020 dann erstmals zugelassen werden. Und nach einer kurzen Hoffnung, dass damit vielleicht das Virus der Vergangenheit angehört, folgen weitere schwere Wellen. Denn es hat sich weiterentwickelt. Es ist mutiert. Vor allem die Delta- und die Omikron-Variante infizieren nochmal unzählige Menschen. Gesundheitssysteme geraten an ihre Grenzen. Es kommt leider auch dazu, dass Millionen von Menschen weltweit sterben. Erst 2023 sinken die Zahlen. Die Ursache liegt vor allem in der hohen Grundimmunität. Also, dass sich so viele Menschen mittlerweile angesteckt haben, dass sie selbst einen eigenen Schutz gegen das Virus aufgebaut haben. Doch auch nach der Pandemie bleibt es weiter für viele ein Bestandteil im Alltag. Long-Covid und Impfnebenwirkungen betreffen Hunderttausende, unter anderem auch mit der neuartigen Krankheit ME/CFS, die es den Betroffenen sehr, sehr schwierig macht, heute ein normales Leben zu führen. Und auch eine weitere Folge hat die Corona-Zeit. Letztes Jahr, also 2025, beschließen so gut wie alle Länder der Welt ein neues gemeinsames Pandemieabkommen. So soll bei zukünftigen potenziellen ähnlichen Ausbrüchen schneller und koordinierter zusammengearbeitet und aus den begangenen Fehlern gelernt werden. Covid hat die Welt nicht nur akut getroffen, sondern langfristig. Die Krankheit hat Leben geprägt, Leben genommen und Leben für immer verändert. All das gehört unausweigerlich zusammen, wenn man ehrlich erzählen will, was diese Pandemie mit uns gemacht hat. Alter Leute, ganz schön krass, das alles nochmal zu hören. Man erinnert sich irgendwie sofort daran, wo man war, also bei den ersten Meldungen, wie alles dann so schnell ging. Die ersten Tage vom Lockdown haben sich für mich persönlich irgendwie fast wie ein spannendes Abenteuer angefühlt. Hätte man damals nur schon gewusst, wie extrem das sich alles auf unser Leben auswirken wird, wie schlecht man sich teilweise fühlen wird, also ganz viele. Und naja, wie lange das alles dauert. Die nächsten 3 Jahre waren dann, schon ziemlich heftig. Man war einfach live dabei, als ein Kapitel der Menschheitsgeschichte geschrieben wurde. Ein ziemlich krasses, muss man wirklich sagen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen zur Folge haben, haut sie sehr gerne raus. Nächste Woche gibt es dann wieder 5 Stück davon, weil, hier kleiner Blick in die Zukunft, dann kommt Folge 75, also wieder 5 Fragen. Aber jetzt erstmal Blick in die Vergangenheit, also auf Folge 73, als es um die RAF ging. Und da kam auch so einiges von euch. Frage 1 ist von Bäckerin 2. Die Frage lautet: Johnny, wieso nennt man 1977 eigentlich den deutschen Herbst? Und das ist eine sehr gute Frage. Den Namen habe ich gar nicht so hundertprozentig letzte Woche erklärt. Angelehnt ist er an den September 77, also an den Herbst damals. Denn da überschlagen sich ja die Ereignisse. Die RAF entführt im gleichen Monat den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer und die schwarze September-Terrorgruppe, die Lufthansa-Maschine Landshut. Der Name wird dann tatsächlich geprägt durch mehrere Doku-Filme über die Zeit, die ein Jahr später rauskommen. Sie alle nennen diese Periode Deutschland im Herbst, weil auch auf den düsteren Charakter angespielt werden soll. Frage Nummer 2 ist von Justine. Sie fragt sich, ob es auch RAF-Anschläge in der DDR gegeben hat. Und die Antwort lautet: Nein, und zwar vor allem deshalb nicht, weil die RAF ja in vielen Punkten mit der kommunistisch-sozialistisch geprägten Staatsführung der DDR inhaltlich sehr, sehr stark übereinstimmt. Im Gegenteil sogar, die Stasi, also die Staatssicherheit der DDR, soll RAF-Leuten sogar geholfen haben, dort unterzutauchen, unter neuem Namen und allem, wenn sie gesucht wurden. Und damit kommen wir zur dritten und letzten Frage. Sie kommt von Leandro. Johnny, was ist nach Auflösung der RAF eigentlich aus den verbleibenden Mitgliedern geworden? Und da gibt es 3 Möglichkeiten. Entweder kamen sie durch Hinweise ins Gefängnis oder sie stiegen aus, lebten öffentlich, wurden aber nie verurteilt. Und ein kleiner Teil, der lebt dann auch ganz lange untergetaucht unter falschen Namen. Teilweise, so heißt es, sogar manche heute noch. Und damit, meine Wissensfreunde, sind wir am Ende der Folge angekommen. Natürlich seid jetzt ihr wieder dran. Auf welches Thema habt ihr am meisten Bock? Sagt es uns, stimmt ab unter den folgenden 6. Als erstes haben wir wieder die Eiszeiten für euch. Die sind ganz knapp auf Platz 2 letzte Woche gelandet, vor der Formel 1. Also Eiszeiten muss ich an der Stelle nicht nochmal erklären. Dann haben wir die dunkle Geschichte von Puerto Rico für euch. Und da kann ich ganz ehrlich sagen, die Inspiration kam durch Bad Bunny und seine Halbzeitshow. Da habt ihr auch ganz viele Kommentare zugeschrieben. Puerto Rico hat echt ziemlich schwere Jahre erlebt, vor allem was koloniale Abhängigkeiten und politische Experimente angeht. Darüber könnten wir in der eigenen Folge reden. Dann haben wir als drittes die Hindenburg. Das ist das größte Luftschiff seiner Zeit, das aber im Jahr 1937 explodiert und so zu einer weltweit bekannten Katastrophe wird. Als viertes haben wir erneut das Land Österreich. Also wir könnten einmal darüber reden, wie es entstanden ist, was alles wichtig ist zu erwähnen, was nicht, vielleicht jeder weiß. Als fünftes die Bitcoin-Story, haben wir auch schon häufiger hier in der Abstimmung mit drin gehabt. Ein anonymer Entwickler erfindet digitales Geld und revolutioniert damit so ein bisschen die Finanzwelt. Könnten wir drüber sprechen. Und als letztes haben wir Adidas und Puma. Zwei deutsche Brüder gründen eigentlich eine gemeinsame Schuhfirma, zerstreiten sich dann aber bitter. Und aus dieser Familienfehde entstehen dann die zwei mitgrößten Sportmarken dieser Welt. Boah, wieder extrem spannend. Ich glaube, irgendwann müssen wir mal als Team damit anfangen, in unseren WhatsApp-Kanal zu schreiben, was unsere Prognose gewesen ist, also was wir dachten, was gewinnen würdet, weil ganz häufig überrascht ihr uns. Vielleicht ja auch diese Folge. Das Thema eurer Wahl hört ihr also nächsten Sonntag wieder um 23.59 Uhr. Bis dahin, wie immer, ganz viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.